Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Tempelbesuche in Indien sind so ganz anders, als ich es mir früher vorgestellt hatte. Statt leise und bedächtig kann es dort auch laut und chaotisch zugehen. Heute berichte ich dir von meinem herausfordernden Besuch in einem Shiva-Tempel in Nasik in Maharashtra, der mich dazu veranlasst hat, mir die Frage zu stellen, wie viel Leid eigentlich dazugehört. Was ich daraus gelernt habe und warum es sehr bereichernd war, erfährst du in dieser Folge. Viel Freude beim Hören! Hallo und Namaste, schön, dass du da bist. Ja, ich bin jetzt gerade, wenn du mich hörst, schon auf dem Stimmweghof und gebe gerade ein Yoga-Wochenende gemeinsam mit Saskia und wie es aussieht, 19 wunderbaren Frauen. Leider musste eine Freundin von mir aufgrund einer Verletzung absagen, aber bei diesem Wetter und den vielen Erkrankungen bin ich ganz positiv überrascht, dass bisher sich noch kein anderer abgemeldet hat. Und toi, 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 ich hoffe, wir sind jetzt alle froh und munter dort versammelt. Noch sitze ich hier in meiner Yoga-Ecke. Diese Folge stand mal wieder auf der Kippe, weil es jetzt gerade, seit ich aus Indien zurück bin, irgendwie wirklich immer voller und voller wird. Ich muss mich wirklich wieder reinfinden, so viel auf dem Zettel zu haben oder wieder ein bisschen besser sortieren und wieder ein bisschen anderes Pensum schaffen. Also diese Woche ist wirklich ganz schön viel. Und es war jetzt soweit, dass ich wieder angefangen habe, gar nicht so bewusst, aber immer mal wieder so positive Affirmationen zu benutzen. Ich bin ja gar nicht so der Riesen-Affirmationsfan. Aber wenn es so dolle stressig ist, jetzt habe ich mir immer gesagt, ich habe Zeit, ich habe Raum. Ich habe Zeit, ich habe Raum. Und dadurch ein bisschen Ruhe zwischendrin gefunden. Ich muss wirklich auch immer wieder dieses Bewusstsein zu meinem Atem kommen, durchatmen, immer mal meinen Körper durchschütteln, damit nicht diese Anspannung sich aufstaut. Also das darf sich wieder alles ein bisschen einpendeln. Aber immerhin habe ich es geschafft, mich heute ganz gut zu sortieren. Ich habe jetzt erstmal alle ganz, ganz dringenden Erledigungen gemacht und mir die schöneren Dinge für später aufgehoben. Und jetzt kann ich mit dir hier hinterm Mikro sitzen und alles andere vergessen und mich noch einmal nach Indien träumen, noch die letzte Folge zu meiner letzten Indien-Reise. Ich möchte dich mitnehmen in den Shiva-Tempel in der Nähe von Nasik, war das. Ja, ich bin ja dann, nachdem ich in Südindien war, wieder zurück nach Mumbai, hatte dort Nisha und Deepali getroffen, meine Lehrerinnen. Und dann sind wir von dort zusammengereist in die Nähe von Nasik, mitten ins Nirgendwo. Also ich kann gar keine Ortschaften nennen, weil da einfach keine ist. Da waren nur zwei kleine Gästhäuser. Ich hoffe sehr, dass ich euch dort mit hinnehmen kann. Also es war auch Anlass der Reise, dass ich dort diese Locations besichtigen wollte, weil ich sehr gerne dort ein Retreat anbieten würde und euch eben nach Indien begleiten möchte, zu Nisha und Deepali. Also die Idee wäre, dass die beiden dort unterrichten und ich begleite. Und ja, jetzt wollte ich eigentlich gerne heute schon ankündigen. Alles steht auf der Website, alles ist fertig, ihr könnt euch anmelden. Aber jetzt, dadurch, dass ich so viel zu tun hatte, habe ich die Vision noch nicht klar genug. Und wie das so ist in Indien, es kommt immer mal etwas ein bisschen anders. Also ich hatte nämlich schon eine ganz klare Vision. Jetzt gibt's noch mal Änderungen in der Organisation, die mir nicht ganz so doll zusagen. Brauche ich noch mal eine Minute und einen klaren Kopf, aber ich hoffe, dass ich euch sehr bald dann meine Indienreise ankündigen kann. Und ja, trag dich am besten in den Newsletter ein, wenn noch nicht geschehen. Und dort wirst du es als erstes erfahren. Und von dort sind wir dann eben noch weitergereist nach Nasik. Und in Nasik haben wir so viel erlebt innerhalb kürzester Zeit. Da kriegt man ganz viel auf engem Platz. Da sind viele Tempel, da ist ein heiliger Fluss. Da haben wir Höhlen besichtigt. Und einen Morgen bin ich mit Deepali zu diesem besagten Shiva-Tempel. Er heißt Trimbakeshwar-Shiva-Tempel, glaube ich. Irgendwie so spricht man das. Und ich wusste schon vorher, dass Deepali da unbedingt hin möchte. Also das war ein ganz großer Wunsch und Traum von ihr, weil für viele Hindus gehört es dazu, dass man so eine Art Pilgerreise über das gesamte Leben hat, dass man eine gewisse Anzahl an Tempeln, zum Beispiel Shiva-Tempeln hat, die man eben im Laufe des Lebens besucht. Und für Deepali war das jetzt, meine ich, der 8. Sie hat schon die ganzen komplizierten Tempel besucht, wo man auch unter Umständen halt viele Treppen steigen muss oder irgendwie Berge hochlaufen. Und die hat sie vorgezogen, ganz weise, solange sie fit genug ist, weil sie meinte, sie sieht dann manchmal, wie sich halt ältere Menschen hochtragen lassen müssen und ganz viel Unterstützung brauchen. Und ja, das möchte sie umgehen. Und jetzt dieser Tempel war sehr leicht zu erreichen. Also wir haben uns morgens um 5 wurden wir vom Taxi abgeholt und sind dann dorthin gefahren. Das war noch so ein bisschen außerhalb, also ein bisschen längere Fahrt. Und dann sind wir da angekommen, es war noch dunkel. Und wir sind so früh los, weil es war Feiertag und also langes Wochenende, Ferienzeit. Es waren auch alle Hotels in diesem Ort ausgebucht. Wir mussten ganz lange nach Hotels suchen. Auch das, was wir bekommen haben, war ehrlich gesagt so, da würde ich euch nicht mit hinnehmen. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe da gar nicht gut geschlafen, muss ich sagen. Kakerlaken. Im Zimmer war nur eins von mehreren Unannehmlichkeiten. Und nach dieser etwas schlaflosen Nacht dann eben um 5 los. Es war sehr kalt, ungewöhnlich kalt. Zum Glück hatte Deepali mich vorgewarnt auch, dass es da ein bisschen frischer ist. Und hatte mir noch einen Schal von sich gegeben. Und ich war nun schon darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich ein bisschen voller wird. Aber wir sind ja extra früh los. Und trotzdem, als wir da ankamen, war schon wahnsinnig viel los. Also da waren so viele Menschen und vor allem war schon eine sehr, sehr lange Schlange. Am Anfang war dann die Situation noch so ein bisschen unklar. Also wir haben uns dann erstmal an diese ganz, ganz lange Schlange gestellt. Und Deepali ist dann immer noch unterwegs gewesen und hat gesucht nach anderen Möglichkeiten, weil wir wussten, dass es eben einmal diese normale Schlange gibt und dann, wenn man, gibt es noch eine Schlange, wo man ein bisschen was zahlt und wo man dann schneller drankommt. Und irgendwann hieß es, wir sind schon in der schnelleren Schlange, wo man später bezahlen muss. Viele haben das nicht geglaubt. Also man hat immer wieder Leute gehabt, die dann auch aus dieser Schlange weg sind, weil sie es gar nicht so richtig fassen konnten. Und ja, wir standen da. Es war noch sehr, sehr weit, der Weg, also man konnte noch nicht mal genau sehen, wo dann der Tempel, also ich habe den Tempel gesehen, aber ich wusste nicht, wo der Eingang ist. Er war noch sehr, sehr weit weg auf jeden Fall. Und dann hieß es irgendwann schon, wir müssten jetzt unsere Schuhe ausziehen. Zum Glück haben wir dann noch rausgefunden, dass wir das auch noch später machen können, weil das war wirklich kalt und der Boden war sehr nass. Dann konnten wir zum Glück noch unsere Schuhe anbehalten, standen da in dieser fürchterlich langen Schlange. Und es ging halt entweder gar nicht voran oder dann mal so ein ganz klein bisschen, aber viel ist nicht passiert. Ich habe versucht, gelassen zu sein und habe mich umgeguckt. Dann kamen immer Männer rum, die haben einem so einen Shiva-Dreizack auf die Stirn gestempelt. Das fand ich Toll, die sahen so hübsch aus. Und das habe ich immer gerne beobachtet und natürlich habe ich auch gefreut, als ich auch einen bekommen habe. Ich war nämlich auch, man weiß nie ganz genau in den Hindu-Tempeln, ob man auch als Nichtgläubiger oder Ausländer willkommen ist, obwohl es, glaube ich, eher um das Nichtgläubig geht als ums Ausländer. Aber häufig sind wir Weißen eben auch keine Hindus. Und da ist es mir auf jeden Fall schon passiert, dass ich auch in Tempel nicht rein durfte oder manchmal sind da auch Schilder, dass man nicht rein soll, was ich auch in Ordnung finde, weil es eben teilweise sehr, sehr voll ist. Und dort durfte ich aber rein, was natürlich toll ist, wenn man halt da auch willkommen ist. Und auch das kenne ich aus ganz, ganz vielen Tempeln, dass eben alle willkommen sind und gar nicht weiter hinterfragt wird. Ne? Das ist eben unterschiedlich. Da ich dann den Dreizack auf der Stirn hatte, dachte ich schon, ach ja, ich bin hier anscheinend willkommen. Ich war die einzige Ausländerin weit und breit, wie so häufig, was ich auch immer daran schon merke, dass ich über die meisten Menschen rüber gucken kann. Also in der Schlange bin ich dann häufig so einen Kopf größer als die Masse. Naja, und wir standen da und standen da. Und ja, vielleicht ein bisschen privates Detail. Ich hatte erst überlegt, ob ich es weglasse, aber ich finde, es gehört dazu, damit du den vollen Umfang meiner Erfahrung nachfühlen kannst. Ich habe dann gemerkt, dass ich meine Tage kriege und war nicht drauf vorbereitet. Ich weiß nicht, was der Shiva-Tempel gemacht hat, aber es war auf jeden Fall ein bisschen zu früh. Ich hatte noch nicht mit gerechnet, aber auch Indien sorgt immer dafür, dass ich etwas kopflos unterwegs bin. Und nicht so gut vorbereitet. Hier in Deutschland ist es so, da bin ich irgendwie, ja, also ich kann es nur so sagen, hier ist eine andere Energie. Hier bin ich meistens ziemlich strukturiert und geplant. Und in Indien ist häufig so, ja, mein Kopf irgendwie völlig aus und man lässt sich halt irgendwie mehr treiben. Und ja, ich war nicht vorbereitet und dachte nun Mist, also wie lange wird das wohl hier dauern? Und dann habe ich Dipali mein Problem geschildert. Und sie, ja, okay, ich guck mal, ob ich hier irgendwas für dich finde und kam dann wieder und hat mir so ein kleines Handtuch gebracht. Da meinte ich, ja, und weißt du, ob es hier irgendwo eine Toilette gibt? Und in der Zeit, wo sie da für mich unterwegs war und an verschiedenen Shops versucht hat, irgendwas für mich zu finden, hat sich die Schlange ziemlich schnell plötzlich weiter bewegt. Also ich war schon zwischendrin, hatte ich auch so ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich die Pali verliere. Das war nämlich, ich hatte eigentlich eine indische SIM-Karte, aber die war genau an dem Tag abgelaufen und die war nur für einen Monat gültig. Und jetzt hatte ich die da für meine letzten 2, 3 Tage nicht verlängert. Und ich wäre da ziemlich aufgeschmissen gewesen, hätte ich Dipali verloren. Aber sie hat mich wiedergefunden und dann irgendwie, ja, hat sie nochmal, ja, irgendwie Toilette und dann hieß es, nee, Toilette erst, wenn wir wieder aus dem Tempel raus sind. Also wir waren dann plötzlich halt am Anfang der Schlange, die eben nicht mehr draußen richtig war, sondern es war dann so überdacht. Dann dachte ich mir auch, ja gut, und jetzt ist es wahrscheinlich dann auch nicht mehr so weit und wird schon alles gut gehen. Und dann waren wir in dieser Schlange, wo man jetzt so eingezäunt war. Also vorher stand mal ganz normal draußen und ehrlich gesagt hatte ich den Gedanken, ob ich vielleicht einfach, Dipali sagt, du mach du das, ich suche mir hier irgendwo was und trinke einen Chai und esse irgendwie Frühstück und warte auf dich. Aber ja, als ich dann mit diesen Überlegungen, ich war dann halt noch unentschlossen und plötzlich war ich dann in diesem Eingezäunten. Und dann wurde man da halt so vorgeschoben, vorgeschoben und dann war es so ein bisschen, ja, okay, jetzt gibt es irgendwie kein Vor und Zurück mehr. Jetzt bist du hier drin. Ich hätte mich sonst da an ganz vielen Menschen vorbeischlängeln müssen, was ich schon mal gemacht habe tatsächlich. Auf meiner letzten Reise in Madurai hatte ich eine ganz, ganz tolle Tempelerfahrung in diesem Haupttempel in Madurai. Und das ist bisher mein Lieblingstempel gewesen, weil man dort sich auch einfach aufhalten konnte. Also es gab so das Innerste im Tempel, wo man diese sogenannte Darshan bekommt. Und dann gab es aber drumherum halt noch so viel Areal, wo man eben auch einfach sitzen konnte, meditieren konnte, wo man sich einfach die Götterstatue angucken konnte, wo es auch ruhige Ecken gab, auch Getümmel, aber eben auch ruhige Ecken. Und dann hatte ich eben aber dort, ach nee, das war gar nicht dort, das war in Tiruvannamalai, da war ich in einem Tempel, wo wir dann auch diese Darshan bekommen sollten. Also bei einer Darshan ist es meist so, also man steht halt in einer Schlange, dann geht man zu diesem Priester und meist legt man dann irgendwelche Opfergaben vor dem Priester und dann gibt er einem so einen Segen und malt einem in der Regel diesen Punkt auf die Stirn. Und das sollten wir dann dort eben auch bekommen. Und da war es im Innersten des Tempels so unfassbar laut, unfassbar heiß und so viele Menschen und halt wirklich ganz laute Trommeln und Geschrei. Und ich habe es einfach nicht so mit Menschenmassen und Enge. Und dann bin ich eben in dieser letzten Erfahrung, bin ich umgedreht. Da war eben auch diese Schlange, wo man eigentlich nicht mehr raus kann. Und ich habe mich dann an den Menschen vorbeigeschoben. Und das kam nicht so gut an, muss ich sagen. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil ja, da kommt man sich dann so ungläubig vor. Und auch ein bisschen respektlos kam ich mir auch vor, weil für die ist das halt ja schon was sehr Besonderes, ne, und was Heiliges. Und gerade in diesen besonderen Tempeln, wo sie vielleicht auch lange hingereist sind, ne. Ja, das war unangenehm, als ich da mal rausgegangen bin. Damit hatte ich mich nicht so wohl gefühlt. Die Freundin, mit der ich damals da war, meinte dann aber, sei froh, das sei noch viel enger und viel heißer und viel lauter geworden. Sie meinte, das wäre nichts für mich gewesen und auch für sie war es herausfordernd. Na gut, noch mit dieser Erinnerung im Kopf stand ich da nun in dieser erneuten Schlange und hatte gehofft, ja, es sei jetzt nicht mehr so weit. Aber irgendwann konnte ich dann mal wieder um eine Ecke gucken und habe gesehen, oha, also die Schlange geht ja immer noch ganz schön weit, bis man dann halt an so ein Bezahlhäuschen kam, wo man seine Donation geben konnte. Und ja, diese eben, weil es eben diese Schlange, lange, die schnelle Schlange sein sollte. Ja, und ich muss sagen, da waren so Momente, wo es wirklich für mich herausfordernd war. Nicht nur, dass ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich angespannt war. Ich hatte eine helle Stoffhose an, aus sehr leichtem Stoff und dachte nun, oh je, ich falle hier eh schon total auf. Ich bin größer als alle, ich bin weißer als alle. Und wenn jetzt hier gleich noch ein Ungeschick passiert, das wäre irgendwie sehr unangenehm. Da dachte ich auch, oh Mist, wenn man seine Tage hat, darf man doch gar nicht in den Tempel gehen. Oh je, ich werde hier gleich rausgeschmissen. Also so eine innere Anspannung, ne? Habe aber immer wieder versucht, ganz bewusst mich da rein zu entspannen. Und ja, dann aber auch einfach diese vielen, vielen Menschen. Heiß war es ausnahmsweise mal nicht. Und halt dieses auch Ungewisse, wie lange geht es denn noch, ne? Also es waren inzwischen bestimmt so 1,5 Stunden waren vergangen. Und dann sagte Dipali zu mir, das sei hier mein Tapas. Also ich könnte jetzt Tapas üben, weil sowas ist Tapas. Hast du vielleicht auch schon mal von gehört, von den Yamas und Niyamas. Tapas gehört zu den Niyamas und steht für Disziplin, halt vor allem halt diese Disziplin auf dem spirituellen Weg. Und das finde ich eh ein manchmal ein bisschen schwieriges Thema, weil natürlich brauchen wir Disziplin auf dem spirituellen Weg und gleichzeitig neigen wir, finde ich, hierzulande auch häufig uns sehr unter Druck zu setzen. Also ich finde, man muss da immer ganz doll aufpassen, ne? Woher kommt es gerade, dass ich denke, jeden Morgen meine Praxis machen zu müssen, ne? Ist das halt, vielleicht, es kann nämlich auch schon wieder aus so einem Leistungsdruck herauskommen und dann machen wir unsere Praxis vielleicht aus so einem Gefühl von, ich muss das machen, um das und das zu erreichen und gar nicht aus der Freude und Leichtigkeit heraus. Also ja, ich denke häufig über dieses Tapas nach und über wie viel Disziplin braucht man, weil gleichzeitig meiner Erfahrung nach mir eine gewisse Disziplin schon gut tut. Und ganz ohne Disziplin setze ich mich halt nicht jeden Morgen auf die Matte, weil manchmal habe ich keine Lust. Ich bin häufig eigentlich ein bisschen träge und müde und muss mir schon ein bisschen in den Hintern treten, weil ich einfach weiß, dass es wirklich gut für mich ist, ne? Und dann kommt die Freude eben meistens beim Üben und vorher habe ich nicht immer Lust, ne? Ja, also ich finde ein ganz spannendes Thema. Und nun wurde ich da morgens ohne Frühstück unwohl mit diesem Begriff konfrontiert und hatte so das Gefühl, da trifft sie aber gerade ins Schwarze. Also ich konnte in dem Moment viel mit anfangen. In dem Moment war es ja nicht halt auf meine Praxis auf der Matte bezogen, sondern halt auch einfach dieses Spiritualität im Leben zu praktizieren. Und sie meinte halt, you are facing your fears. Ich habe meinen Ängsten ins Auge geguckt, ne? Dieser Platzangst und diesem Unwohlsein. Und ich muss auch sagen, diese Angst war teilweise, also ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt, hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, ne? Aber wenn ich jetzt nochmal dran zurückdenke, wie ich mich da gefühlt habe, ich habe mich wirklich schon sehr, sehr unwohl gefühlt, also teilweise hatte ich sogar das Gefühl, mir steigen gerade so ein bisschen die Tränen hoch, also es war schon wirklich herausfordernd, es war nicht nur so ein, ach ja, nö, ich habe hier nicht so einen Bock drauf, sondern es war eine richtige Herausforderung, dieses nicht vor und nicht zurück können, ne? Ja, also auch nicht zu wissen, wie lang geht denn das? Ich konnte den Ausgang nicht sehen, ich konnte auch den Eingang nicht mehr sehen. Ich war da so inmitten von diesem aufgebauten Schlange zwischen diesen Metallstangen. Und ja, es ging weder vor noch zurück. Ich hatte keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Und es hat in mir wirklich Ängste ausgelöst. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, ich gucke meinen Ängsten ins Auge. Es war für mich dann halt auch wirklich klar, ich hatte diese Entscheidung getroffen, ich mache das, ich gehe diesmal nicht zurück. Ich ziehe das jetzt durch und habe es dann irgendwie auch so als spirituelle Praxis in dem Moment angenommen. Ich hatte auch die Gedanken, ich hatte so viele Gedanken, während ich da stundenlang in dieser Schlange stand und hatte diesen Gedanken, dass, also auch, habe auch die anderen Menschen natürlich beobachtet, da habe ich schon auch gesehen, dass die nicht alle das nicht unbedingt super toll fanden, also manche waren schon auch, glaube ich, ein bisschen genervt, aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, dass die das schon sehr einfach hingenommen haben, diese Situation. Und dass sie nicht so sehr gelitten haben wie ich. Und habe mich gefragt, wie viel Leid zu diesem spirituellen Weg eigentlich dazugehört. Und gerade wenn ich das so mit meinen Erfahrungen aus Indien vergleiche, habe ich oft das Gefühl, dass viele Menschen in Indien entweder leidensfähiger sind oder einfach weniger leiden in Situationen, wo ich und ich glaube auch viele andere leiden würden. Also ich habe da mal mit einer Bekannten, mit einer Engländerin drüber gesprochen und sie meinte, ja, wir sind so needy, also needy von, wir brauchen immer so viel, ne? Wir sind, also ich finde, wenn ich mich mit vielen, man kann das natürlich nie verallgemeinern, aber häufig war es so, wenn ich mit Indern oder Inderinnen gereist bin oder Zeit verbracht habe, dass ich dachte, krass, die sind so unkompliziert und brauchen so wenig, ne? Also geben sich so sehr zufrieden mit allem, was ist. Und dagegen kam ich mir dann immer so super kompliziert vor und dachte so, oh Gott, ich muss hier irgendwie immer meine, ach nee, aber ich brauche doch morgen früh frische Klamotten und ich brauche ein sauberes Bad und das und jenes und dann möchte ich aber das und das essen und ich habe schon das Gefühl, dass mir da auch die Indienreisen immer sehr gut tun, mal wieder so in den Kopf zurechtzurücken. Oder ich glaube, das hatte ich auch geteilt, als ich nach Corona wieder nach Indien bin, dass ich vorher das Gefühl hatte, das ist jetzt voll das Problem, dass ich dann nicht meinen Lupinenkaffee dort habe. Da muss ich mich heute drüber totlachen, weil und davon bin ich inzwischen weit entfernt. Das war, glaube ich, echt, weil man da ja so eine längere Zeit nicht so gereist war. Und ich finde, wenn man immer so zu Hause ist, da wird man halt echt immer mehr needy oder ja, hat immer mehr das Gefühl, ich brauche so alles am rechten Fleck und alle Bedingungen müssen irgendwie so sein, dass es gut für mich ist. Und häufig eben in Indien habe ich das Gefühl, dass die Menschen da ja einfach nicht so schnell vielleicht auch Leid spüren oder einfach anders damit umgehen. Und dann hatte ich aber auch den Gedanken, ich bin einfach nicht religiös, weil ich stand da in dieser Schlange und dachte, ja gut, auch wenn ich seit der Reise davor Da habe ich ja auch schon Shiva-Tempel besucht und da ist mir Shiva an jeder Ecke begegnet und irgendwie habe ich da mich verbunden gefühlt. Aber trotzdem hat einfach für mich in einen Tempel zu gehen nicht so einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Ich fand auch ganz spannend, Nisha ist ja nicht mitgekommen an dem Morgen, aber man muss sagen, sie war auch schon zweimal in dem Tempel. Und sie ist aber auch nicht so gläubig wie zum Beispiel Dipali. Und ich hatte mit Nisha noch drüber gesprochen und sie meinte, Shiva is everywhere. Shiva ist überall, ich muss nicht in den Tempel gehen, um Shiva zu begegnen. Und das ist halt auch mehr, wie ich es spüre. Gleichzeitig gehe ich wirklich gerne auch in Kirchen und finde auch Tempel wirklich immer wieder wahnsinnig spannend. Also ich habe das in Indien so super unterschiedlich erlebt. Also ein Tempelbesuch gleicht nicht unbedingt dem anderen, meiner Erfahrung nach, wie ich ja gerade schon verschiedene Beispiele erzählt habe. Dann gibt's natürlich auch noch so ganz kleine Tempel, wo man einfach mal eben reingehen kann. Dann war ich mal in einem Ganesha-Tempel, das kam mir vor wie eine Bahnhofshalle. Aber auch da wurde Darshan gegeben, in der einen Ecke, in der anderen Ecke saßen Leute auf dem Boden und haben gegessen, in der nächsten Ecke hat jemand gesungen. Also da ist so alles passiert. Und mit ein bisschen Glück finde ich dann halt auch mal einen etwas ruhigeren Tempel. Ich hatte noch nicht so viele davon, aber die sind dann für mich, und da habe ich irgendwie mehr Raum, das wahrzunehmen, da also diese Stimmung dort noch wahrzunehmen. Also aber nochmal zurück zur, ich stehe immer noch in der Schlange, ne? Es waren letztendlich 3 Stunden 15 in der Schlange. Und dazu kann ich noch sagen, ich hatte eine Flasche Wasser dabei, ich habe auch getrunken. Am Anfang hatte ich Dipali noch öfters die Flasche Wasser angeboten und irgendwann habe ich gerafft, ach, sie fastet. Also Dipali hat weder gegessen noch getrunken, bis nach der Darshan, bis wir wieder raus waren aus dem Tempel, ohne auch nur irgendwas darüber zu sagen. Ne? Also sie hat nicht mit der Wimpern gezuckt, sie hat nicht gelitten, dass sie nicht getrunken hat, sondern sie hat Tapas praktiziert. Und das hat mich auf jeden Fall auch beeindruckt. Und aber auch da, also jetzt nicht bei Dipali, aber so bei der allgemeinen Menge oder auch so im Vergleich mit der indischen Kultur, habe ich mich schon häufig auch gefragt, wie viel die Sachen annehmen, wie sie sind, ist gut und wo kann man nicht auch doch was ändern oder Einfluss nehmen. Also ich meine damit, dass ich es häufig in Indien so erlebe oder es ist ja auch durch dieses Kastensystem einfach ziemlich tief noch bei vielen Menschen verankert und dass da, wo man reingeboren ist, da bleibt man auch. Das ist mein Schicksal, das ist mein Karma und daran ändere ich nichts. Und damit komme ich zum Beispiel nicht so gut zurecht. Also weil es ist ja immer gut, das anzunehmen, was man nicht ändern kann. Aber wenn man vielleicht etwas anderes möchte, wenn es einen woanders hinzieht, dann kann man ja durchaus auch Dinge verändern. Und nicht umsonst, warum mögen wir gerne so Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär? Oder wenn man jetzt an so einen Film denkt wie Slumdog Millionär, falls du den gesehen hast, passt jetzt auch, weil es auch in Indien ist, dieser kleine Junge, der dann eben bei Wer wird Millionär in Mumbai Geld gewinnt. Warum mögen wir diese Geschichten so gerne? Weil wir es gerne mögen, wenn Menschen ihr Schicksal in die Hand nehmen und vielleicht aus Situationen, wo man gar nicht gedacht hätte, dass sie da aus eigener Kraft rausfinden können, dass sie da dann eben doch rausfinden, ne? Und darüber habe ich da auch nachgedacht, als ich in dieser Schlange stand. Also wie viel von sich in so etwas hineingeben oder auch Leid anzuerkennen ist richtig und wo sollte man nicht etwas verändern? Und dann hatte ich immer im Kopf auch den Lehrer, von dem ich auch in der letzten Folge erzählt hatte, mit dem ich so intensiv geübt hat, der immer wieder zu mir meinte, die Praxis soll freudvoll sein, du sollst das genießen, ne? Es soll nicht so Zwang sein oder irgendwas, was du machen musst, sondern genieß es. Und da dachte ich, kann das irgendjemand genießen, 3 Stunden 15 in der Schlange stehen? Und jetzt kommt es dann ja auch noch, worauf wir dann 3 Stunden 15 gewartet haben. Also es wurde dann zum Ende hin, fand ich die Schlange ein bisschen angenehmer, weil ich wieder draußen gesehen habe. Also es ging dann, man ist da irgendwie durch so ein Gebäude durchgeschoben worden und dann kam so ein Platz. Da konnte ich dann halt auch schon das Haupttempelgebäude sehen und konnte meinen Traummann sehen. Ich glaube, er ist ein Priester. Aber da stand ein wahnsinnig gut aussehender Inder in einer lilanen Robe. Und lila ist ja mein spiritueller Name und meine Lieblingsfarbe. Da dachte ich, ach was, wahrscheinlich stehe ich 3 Stunden 15 hier für diesen Anblick. Also der Anblick hat mich dann schon mal ein bisschen entschädigt. Und es war eben halt auch frische Luft und man konnte was sehen. Ich habe mich nicht mehr so eingesperrt gefühlt. Es war auch absehbar, okay, da ist dann aber auch der Tempel. Und dann wurden eben immer so Türen geöffnet und dann kam man wieder ein Stückchen weiter. Und irgendwann konnten wir uns dann, da war noch so ein kleines Vorhäuschen vom Tempel, wo auch schon so Götterstatue waren. Da wurde man dann in dieser Menschenmenge einmal durchgeschoben. Da war dann auch so ein richtiges Gedränge um diese eine Statue rum, wo eben alle ihre Blumen, alle standen da halt mit so, man kauft dann meistens so ein kleines Schälchen mit einer Kokosnuss und Blumen und so weiter. Und standen da alle und wollten eben ihre Blumen loswerden. Und viele wollten da auch so einmal ihren Kopf drauflegen und nicht jeder hatte Platz dafür. Also da ging es dann auch nicht so heilig zu. Da wurde man schon ein bisschen hin und her geschoben. Und dann ging es noch weiter. Das wurde immer enger und immer enger. Und dann konnte man schon da in das Heiligste sehen sozusagen. Und warum ist dieser Tempel so bekannt? Unter anderem, weil da eben einer von 12 Shiva-Lingas steht. Kennst du vielleicht diese Lingams? Da hat man häufig im Zusammenhang mit Shiva. Und der ist eben, die sind eben sehr bekannt und dafür fahren alle hin. Und man hat man schon immer vorher so Schilder gelesen, dass man eben, wenn man zum in diesen Tempel reinkommt, soll man nach oben gucken zum Spiegel, weil dieser Lingam, der da gesalbt wird und so weiter von ganz vielen Priestern, der ist so weit drin im Tempel, man konnte ihn gar nicht richtig sehen. Also man guckt dann zu einem Spiegel, dass man dann in dem Spiegel das Allerheiligste sehen kann. Dann war ich endlich drin. Das war echt nochmal schwierig, weil da so Stufen waren und man wurde hin und her geschoben und ich immer noch angespannt, ob meine Hose auch immer noch weiß ist. Und dann war ich drin im Tempel, da drin war es dann auch sehr, sehr laut. Das war dann aber spannend, ich konnte halt sehen. Und da war so eine Ecke, keine Ahnung, was die Menschen gemacht haben, um da zu sein, wo Menschen so länger mit den Priestern sitzen konnten und so Zeremonien, Pujas gemacht haben. Aber ich habe jetzt zum allgemeinen Volk gehört, dass da sich einmal so drumrum geschoben hat. Und dann war man einmal kurz vorne beim Priester und in dem Fall habe ich es gerade noch so geschafft, einen kleinen Geldschein aus meiner Tasche zu ziehen und den da aufs Tablett vor dem Priester zu legen. Und dann hat er mir eine Kokosnuss in die Hand gedrückt und dann wurde ich auch schon weitergeschoben. Vor mir hatte eine Frau gewagt, ein Foto dort zu machen, also direkt vor mir. Und das kam gar nicht gut an. Also die wurde dann angeschrien und wir alle wurden da aber ziemlich schnell dann beim Priester halt so vorbeigeschoben. Also aber ich hatte einen ganz schönen kurzen Moment, wo ich dem Priester in die Augen geschaut habe, wo er mir in die Augen geschaut hat, wo er mir diese Kokosnuss in die Hand gedrückt hat. In dem Fall hat man dort keinen Punkt mehr auf die Stirn bekommen, weil man hatte ja schon diesen Dreizack bekommen, als man in der Schlange war. Also dann wurde ich da schon wieder vom Allerheiligsten weggeschoben und hab dann noch einen Priester gesehen, der hat mich angestrahlt und hat Hari Om mir zugerufen. Und ich habe Hari Om zurückgerufen. Und dann war ich auch schon draußen. Also, ich war, wenn es hochkommt, 5 Minuten im Tempel. Es könnten auch nur 3 gewesen sein, ehrlich gesagt. Das war schon krass, 3:15 anstehen für so kurz. Also da muss man schon viel Hingabe haben und viel Tapas, finde ich schon auch. Und ja, ich hatte diesen Gedanken von, was ist der Unterschied zwischen Religion, Spiritualität? Wie sehr muss man sich vielleicht auch mal quälen oder in den Hintern treten oder Leid aushalten? Oder sollte alles immer nur leicht und freudvoll sein? Und ich habe auch die abschließende Antwort nicht. Sorry. Ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich schwierig ist, so eine absolut allgemeine Antwort zu geben. Aber ich weiß, dass viele Menschen auf diesem Yoga-Weg schon auch immer wieder an den Punkt kommen. Ich bin ja gerade, jetzt zum Februar sind wir ja gestartet mit der Make Yoga Your Lifestyle Community. Und da hat man die Möglichkeit, auch eine Mitgliedschaft zu buchen, die dann auf 6 Monate festgelegt ist. Und dafür bekommt man kostenlos von mir eine Beratung für die persönliche Sadhana, also eine persönliche Yoga-Routine, die auf die eigenen Bedürfnisse angepasst ist. Und da habe ich jetzt gerade halt viele Gespräche, was sehr, sehr schön ist. Und da erzählen mir ganz viele, dass sie eben auch in ihrer Yoga-Praxis immer wieder an diesen Punkt kommen, dass sie eigentlich wissen, dass das gut für sie ist und dass sie trotzdem nicht schaffen, so oft zu üben, wie sie gerne würden. Und natürlich habe ich da meine Tipps und Tricks, aber gleichzeitig komme ich selber auch immer wieder an diesen Punkt, ne? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist halt, dass man sich wirklich klar macht, was man möchte und halt auch seine Prioritäten klar macht. Und ich glaube, das gehört auch einfach zu unserem Leben dazu, dass wir eben begrenzte Zeit haben und dass wir uns in dieser begrenzten Zeit halt immer wieder bewusst die Entscheidung treffen, wofür möchte ich meine Zeit aufbringen? Was ist mir das Wichtigste? Und ich finde schon spannend, dass wir uns ganz häufig, finde ich, hierzulande eher so für die Pflicht entscheiden oder halt für die vielleicht nützlichen Dinge, halt für das, was uns vielleicht Geld bringt oder für das, wo wir das Gefühl haben, das wird von uns erwartet. Und schon, dass es uns schwerer fällt, halt für spirituelle Dinge oder für eben unsere Yoga-Praxis Geld aufzubringen oder vielleicht Geld, Zeit, vielleicht auch Geld. Oder halt auch für einfach genießen, ne? Auch für so schöne Dinge oder halt mit unseren Liebsten treffen. Es gibt ja nicht umsonst auch diesen Vergleich mit ein Mensch am Ende seines Lebens wird sehr wahrscheinlich nicht oder es hat noch nie jemand kurz vorm Ende des Lebens gesagt, hätte ich mal mehr gearbeitet oder sowas, ne? Aber eben schon, wäre ich vielleicht mal häufiger einfach in die Natur gegangen oder hätte ich vielleicht mal einfach Zeit noch mehr mit meinen Herzensmenschen verbracht oder vielleicht auch hätte ich mal mehr Zeit für meine spirituelle Praxis aufgebracht, weil wir eben, ich glaube auch wirklich oder ich weiß, dass sie uns zum Beispiel auch wunderbar aufs Sterben vorbereitet. Dieses loslassen können und akzeptieren und bewusst dann halt auch dieser Endlichkeit ins Auge zu gucken, das ist definitiv auch was, wo uns unsere Yoga-Praxis bei helfen kann. Ja, und so hängen halt Freud und Leid oft sehr beieinander. Ne? Ich muss sagen, danach war ich dann schon sehr, sehr gelöst. Es gibt ein Foto, das habe ich auch bei Instagram schon geteilt, von Deepali und mir, mit unseren 3 Zacks auf der Stirn. Ich finde, da strahlen wir beide sehr. Also es war schon ein ganz, ganz tolles Gefühl, meine Angst in die Augen geguckt zu haben, nicht davongelaufen zu sein und das durchgestanden zu haben, muss ich schon sagen. Und da könnte man dann wieder sagen, ja, vielleicht gehört es auch mal dazu, ne, durch sowas wirklich Ungemütliches einfach mal durchzugehen. Und es war ein besonderer Moment. Also in diesem Tempel, diese beiden Priester, die mir in die Augen geguckt haben, da war wirklich eine besondere Stimmung drin, also da, ich bereue nichts. Ich würde sagen, dieses lange Anstehen war diese, also ja, das war einfach eine in sich dann doch sehr stimmige Erfahrung, auch das mit Deepali erlebt zu haben. Danach, ich habe noch nie so lange eine Toilette gesucht, aber irgendwann haben wir auch die gefunden. Es war nichts furchtbar Schlimmes passiert. Und dann haben wir noch ganz tolle Streetfood gegessen. und einen Kardamom-Chai getrunken. Und dann wollte ich mir noch als Erinnerung dort gerne, da gab es so ganz viele Verkaufsstände und ich wollte mir da gerne eine Shiva-Götterstatue kaufen und hatte Dipali gefragt, ob sie mir helfen würde, eine auszusuchen. Ja, und wie ist das immer so? Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass meine indischen Freunde einfach so unfassbar großzügige Menschen sind. Letztendlich hat sie mir zwei Statuen gekauft. Noch eine Nandi dazu und ein Shivas Lingam und hat total darauf bestanden, dass sie mir das schenken wollte. Also es war sowieso sehr schwierig in Indien, dass ich mal was bezahle. Also wir haben so die Hauptsachen haben wir einfach geteilt alle, ne? Aber ich hätte die auch total gerne mal beschenkt oder eingeladen. Das war mir nicht möglich. Ich wurde da behandelt wie halt, weil ich war der Gast und sie haben mich sehr viel eingeladen. Das war wirklich erstaunlich und auch dort wieder diese wahnsinnige Großzügigkeit, weil eigentlich habe ich hatte das Gefühl, ich bin ihr total was schuldig. Ne? Sie hat mich damit hingenommen. Das ist ja für sie eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Und die hat sie mit mir geteilt. Ich habe das nur dank ihr erlebt. Und trotzdem hat sie dann noch mich beschenkt. Und so erlebe ich die Menschen dort ganz häufig. Wir mussten dann ziemlich schnell zurück zum Hotel, weil wir hatten dann schon unseren Zug zurück nach Mumbai. Und als wir beim Hotel ankamen, musste ich ins Zimmer flitzen, um zu packen. Und Nisha kam und meinte halt, ja, wie es gewesen wäre und so. Sie wusste, sie konnte sich's vorstellen. Wir sind uns da, glaube ich, recht ähnlich auch, was so Menschenmengen und so angeht. Sie kannte meine Bedenken und sie meinte, ja, sie hätte auch mit ihrer Mutter telefoniert. Und die Mutter hätte gesagt, why didn't you stop her? Why did you let her go? Und Nisha meinte, oh, wir hätten hier auch in so einen Ashram gehen können, da ist es ganz ruhig und man kann einfach sitzen und meditieren. Und in dem Moment dachte ich schon kurz so, oh, das klingt toll. Aber ich glaube, das kommt ja immer alles, wie es kommen soll. Und irgendwie ja, hat es diese Erfahrung für mich wohl gebraucht. Genau, ach ja, herrlich. Also jetzt bin ich wieder ganz entspannt und bin doch mal so richtig in diesen Indien-Vibe eingetaucht. Wie schön, dass ich diesen Podcast habe und dass ich jetzt so aus diesem Stress des davorliegenden Tages rausfinden konnte. Jetzt starte ich in einen hoffentlich entspannteren Abend. Ich gehe heute noch indisch essen. Ich bleibe dem Thema treu. Und morgen früh packe ich dann mein Köfferchen und fahre mit Saskia auf den Stimmweghof. Und da weiß ich ja auch, dass ich da sehr entschleunigt bin und zu zweit so ein Yoga-Wochenende zu geben, ist ja auch wirklich eine recht entspannte Sache, muss ich sagen. So war es zumindest letztes Mal. Und ja, ich glaube, damit würde ich das hier schließen. Ich hoffe, du kannst irgendwas für dich da rausziehen. Wenn dem so ist, dann lass es mich doch gerne wissen. Das ist immer schön zu hören, was da auf der anderen Seite so ankommt. Ach ja, ich habe eine Sache, die ist mir richtig unangenehm und da muss ich mich richtig zurückhalten, das jetzt noch ein bisschen auszuhalten. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Folge mit den Sonnengrüßen, ich weiß nicht mehr, welche Folge es ist, halt voll vom Anfang, ne, mit den 12 Sonnengrüßen, und da ist ein Schnittfehler, die ist nicht vollständig. Und ich habe jetzt nicht nochmal in die Analysen geguckt, aber es ist ganz lange meine absolut am meisten gehörteste Folge gewesen. Und ganz, ganz lieben Dank, Nadine, falls du das hörst. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass da die letzten 3 Sonnengrüße, glaube ich, und das Outro fehlen. Also ich muss irgendwie eine fehlerhafte Datei hochgeladen haben und das ist jetzt ja schon, keine Ahnung, 2 Jahre oder so. Das ist ganz schwer auszuhalten für mich, weil so ein klein bisschen Perfektionismus ist da ja schon da. Und mir ist immer wichtig, dass das hier alles einigermaßen passt, was ich hier abliefer. Und ja, ich werde diese Folge überarbeiten. Ich lasse es euch wissen, wenn dem so ist, falls du das irgendwann mal gehört hast und dachtest, oh Gott, was hat sie dann da gemacht? Es wird überarbeitet. Und dann hoffe ich, dass die Folge dann noch mehr gehört wird, weil ich hatte einen richtigen Schämmoment, weil ich so dachte, oh Gott, so viele Menschen haben das gehört. Und dann ist die einfach falsch und unvollständig. Ich finde das wirklich richtig schlimm. Andererseits ist es halt auch einfach kostenloser Content. Wahrscheinlich darf ich mich da auch etwas in Gelassenheit üben. Und ja, ich bin nicht perfekt, ne? Ich spare mir heute Werbung zu machen, weil ich gerade festgestellt habe, dass so ziemlich alle meine Angebote gerade so gut wie ausgebucht sind. Also es ist gerade nicht so doll nötig, Werbung zu machen. Und das finde ich eine sehr, sehr angenehme Ausgangslage. Und dann dachte ich, ja cool, dann wird es jetzt ja Zeit für etwas Neues im Angebot. Und das soll das Indian Retreat werden. Ja, es bleibt spannend. Vielleicht weiß ich beim nächsten Mal schon mehr. Ich werde demnächst wieder Podcast-Gäste haben. Es sind schon 3 Interviews ausgemacht. Also freue dich auf tolle Geschichten, auch mal wieder von anderen Menschen, auch mal wieder nicht von Indien. Es gibt noch so viele andere spannende Dinge, über die man reden kann. Melde dich gerne mit Feedback, mit Fragen. Sag mir gerne Bescheid, wenn es da noch mehr Folgen gibt, die eine Überarbeitung brauchen. Ich hoffe es nicht. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer gerade für dich für eine Zeit ist. Alles Liebe und Namaste.